Nachdem seit Anfang 2019 bereits Attac und Compact die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, schlägt nun die dritte, zumindest öffentlichkeitswirksame Aberkennung hohe Wellen. Anfang November wurde der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, kurz VVN-BDA, die Gemeinnützigkeit entzogen. Dieser Verein wurde 1947 gegründet und ging aus Zusammenschlüssen von Widerstandskämpfern und NS-Verfolgten hervor, die nach der Befreiung vom Nationalsozialismus entstanden waren. Die Vereinigung versteht sich sowohl als überparteiliche Sammelorganisation von überlebenden Verfolgten und Gegnern des NS-Regimes, als auch von Menschen, die sich heute gegen völkisch-nationalistische Bestrebungen engagieren. Grund für die Aberkennung ist die Auflistung im Bayerischen Verfassungsschutzbericht 2018. Doch was bedeutet eine solche Aberkennung? Was heißt eigentlich gemeinnützig und was hat der Verfassungsschutz mit der Aberkennung durch ein Finanzamt zu tun? Das Gemeinnützigkeitsrecht gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Grundgedanke war, Zitat, Träger und Zwecke der allgemeinen Wohlfahrtspflege steuerlich zu begünstigen. Die Behandlung politischer Fragestellungen sollte stattdessen den Parteien vorbehalten bleiben. Politik und Gemeinnützigkeit sollte sich, vereinfacht gesagt, gegenseitig ausschließen. Mit der in den letzten Jahrzehnten zunehmenden Bedeutung der Zivilgesellschaft und ihrer Akteurinnen ist die Grenze zwischen Politik und Gemeinnützigkeit brüchiger geworden. So findet zum einen der Schwerpunkt der politischen Willensbildung nicht mehr in Parteien statt, sondern in ganz unterschiedlichen Institutionen und Organisationen. Zum anderen sind die Sphären der traditionellen Gemeinnützigkeit und der Allgemein- bzw. Tagespolitik nicht einfach voneinander zu trennen, da die Politik sämtliche Lebensbereiche durchdringt. Das schreibt der Berliner Rechtsanwalt Per Stolle in einem Kommentar zur aktuellen Debatte. Wenn ein Verein heute als gemeinnützig gilt, bringt das eben zum einen steuerliche Vorteile und lässt zum anderen Förderungen durch öffentliche Gelder zu. Dass ein Verein als gemeinnützig anerkannt wird, setzt eine selbstlose Förderung der Allgemeinheit voraus. Doch was genau das in der Praxis dann heißt, ist nicht so klar, so Stolle. Und wo ist das eigentlich geregelt?
Also geregelt ist es in der sogenannten Abgabenordnung. Das ist sozusagen das Gesetz, was so steuerrechtliche Angelegenheiten regelt. Und dort gibt es einen Paragraphen, der halt ist der Paragraph 52. Der regelt halt, was halt als gemeinnützig angesehen wird. Und da geht es halt so um selbstlose Förderung der Allgemeinheit auf materiellen und sittlichen Gebiet. Das ist so ein bisschen, hört sich so ein bisschen oldschool an. Ist es auch, weil es ein altes Gesetz ist und dort werden dann einzeln in so 25 Punkten verschiedene Zwecke, die als gemeinnützig angesehen werden. Und dazu gehört beispielsweise die Volksbildung, dazu gehört das Amateurfunken, dazu gehört die Förderung des Brauchtums wie Karnevalsvereine, dazu gehört Sport, aber auch Jugendhilfe und Umweltschutz. Das sind sehr unterschiedliche, sehr diverse Zwecke. Manche hören sich so ein bisschen nach vergangenen Jahrzehnten an. Manche tauchen da gar nicht auf, wie beispielsweise jetzt so Fragen digitale Kompetenz, Geschlechtergerechtigkeit, Antidiskriminierung, Menschenrechte oder ähnliches. Die können zwar auch damit drunter gefasst werden, da gibt es dann so eine Klausel, wo man sagt, wenn die Zwecke so ähnlich sind wie die, die namentlich aufgezählt werden, dann können sie auch mit der Gemeinnützigkeit bedacht werden. Aber es gibt halt immer wieder bei so bestimmten Vereinen, die halt sich nicht so ganz unter einen Zweck runterpacken lassen, dann auch immer wieder Abgrenzungsprobleme.
Und solche Abgrenzungsprobleme macht eine Studie sehr schön deutlich, in der die gleichen drei fiktiven Vereinigungen bei verschiedenen Finanzämtern angemeldet wurden. Von circa der Hälfte der Finanzämter wurde die Gemeinnützigkeit anerkannt, die anderen haben sie trotz gleichlautender Satzungen und Begründungen abgelehnt. Sind Finanzämter überhaupt die richtige Stelle, um diese Entscheidung zu treffen?
Also da gibt es vor allen Dingen, also wie gesagt, diese Subsumierung unter bestimmten Zwecken, ne? Es gibt ja dann auch so Sachen, die vielleicht so ein bisschen Crossover sind, die nicht eindeutig zuordbar sind. Gehört das jetzt zu oder nicht? Wie sollen wir die jetzt deuten? Das ist natürlich wahnsinnig schwierig für solche Finanzämter. Da will ich Ihnen jetzt gar nicht den Vorwurf machen. Ich finde, diese Studie zeigt aber, dass es da keine Klarheit gibt und keine einheitliche Praxis. Und wir sehen es ja jetzt auch bei den VVN-BDA-Entscheidungen, dass in Nordrhein-Westfalen die Gemeinnützigkeit trotz der Probleme wegen Erwähnung im Verfassungsschutzbericht anerkannt worden ist, in Berlin nicht. Und diese Abgrenzungsprobleme und da auch eine Klarheit zu schaffen, glaube ich, geht nicht nur über die Zwecke, sondern muss sozusagen über so eine grundsätzliche Reform erfolgen.
Auch wenn die Gründe für die Aberkennung jeweils andere sein können und individuellen Argumentationen folgen, ist der Fakt der Aberkennung dann doch für alle der gleiche. Was bedeutet das eigentlich für einen Verein?
Das Problem ist ja, es wird grundsätzlich, wenn ein Verein gründet und er sagt, es ist gemeinnützig, dann geht er zum Finanzamt, legt die Satzung vor, dann wird gesagt, ja, nach dem Satzungszweck und nach dem, was man vorhat, liegt eine Gemeinnützigkeit vor. Dann fängt man an zu arbeiten. Man hat die Möglichkeit, Spenden, also dass die Spender ihre Spenden von der Steuer absetzen können. Man hat die Möglichkeit, dass man vor bestimmten Steuern, wie beispielsweise Körperschaftssteuer, Grundsteuer und ähnliches befreit wird. Es werden dann für die einzelnen Jahre, werden dann so vorläufige Steuerbescheide erstellt, wo diese Vergünstigung drinne steht oder so gewährt wird. Und dann wird irgendwann nach ein paar Jahren so endgültig entschieden. Mhm. Ich glaube jetzt beispielsweise bei VVN BDA betrifft das ja das Jahr 2016. Und dann wird dann nachträglich dann sozusagen in die intensive Prüfung eingestiegen und dann gesagt, diese steuerlichen Vergünstigungen, die wir euch gewährt haben, die ziehen wir jetzt zurück, weil wir sagen, eigentlich, wenn wir uns jetzt genau angucken, was ihr gemacht habt, liegt keine Gemeinnützigkeit vor. Das heißt, die müssen dann, wenn ihnen Steuern sozusagen, also Steuervorteile gewährt worden sind, müssen jetzt die Steuern nachzahlen. Der VVN BDA sagt selber, ich glaube, dass es hier um fünfstellige Rückzahlung geht. Das ist natürlich alles für viele Vereine existenzgefährdend, wenn die dann auf einmal alle davon ausgegangen sind, sie können so und so wirtschaften. Das sind ja oft Vereine, wo viel ehrenamtlich gearbeitet wird mit einem niedrigen Budget, wo dann auf einmal, wenn dann gesagt wird, okay, das ist alles steuerpflichtig, was ihr macht, ihr müsst so wie ein ganz normaler anderer Verein oder wie ein Wirtschaftsunternehmen Steuern bezahlen, und vor allen Dingen nachträglich, raubt das natürlich die Geschäftsgrundlage. Also das kann existenzvernichtend sein.
Dass dies tatsächlich auch für den VVN-BDA existenzgefährdend ist, bestätigt der Bundesgeschäftsführer Thomas Wilms gegenüber Radio Kurax. Die finanziellen Forderungen sind aber nicht das einzige Problem.
Man verliert de facto den Zugang zu Fördergeldern, weil wenn man bei der Stiftung oder so etwas beantragt, dann wird in der Regel danach gefragt, dann zeigen Sie doch mal bitte Ihren Status der Gemeinnützigkeit vor. Und wenn man das nicht kann, dann ist man also raus. Es gibt auch alle möglichen anderen Folgen, zum Beispiel also Zugang zu öffentlichen Räumen. Wenn man in ein Rathaus will, dann ist es also oft so, dass man also auch so sein soll. Also dieser Schein hat was mit Geld zu tun, aber er hat tatsächlich auch was mit Psychologie zu tun. Wenn man das nämlich nicht ist, dann wird man im Grunde angeguckt, naja, ihr kehrt euch halt wohl nicht um das Gemeinwohl, sondern habt nur irgendwelche anderen Interessen. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Wir sind ja keine Firma. Wir sind ein politischer Verein und werden sozusagen in einen anderen Status reingezwungen. So sieht es zumindest im Moment aus.
Das also das, was für den VVN-BDA folgt. Aber was waren gerade bei diesem Fall eigentlich die genauen Gründe? Irgendwie ging es doch um den bayerischen Verfassungsschutzbericht. Im Bereich linksextremistische Parteien und Vereinigungen taucht der VVN-BDA auf. Da steht, die VVN-BDA ist die bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus. Sie arbeitet mit offen linksextremistischen Kräften zusammen. In der VVN-BDA wird nach wie vor ein kommunistisch orientierter Antifaschismus verfolgt. Diese Form des Antifaschismus dient nicht nur dem Kampf gegen den Rechtsextremismus, vielmehr werden alle nicht-marxistischen Systeme, also auch die parlamentarische Demokratie, als potenziell faschistisch zumindest aber als eine Vorstufe zum Faschismus betrachtet, die es zu bekämpfen gilt. Zitat Ende. Diese Zuordnung also war es, die das Berliner Finanzamt zur Aberkennung gebracht hat. Das Finanzamt in NRW hatte übrigens vorher gegenteilig geurteilt. Das Problem sieht Thomas Wilms von der VVN-BDA allerdings schon im Ansatz des Verfassungsschutzberichtes, der nach der sogenannten Hufeisentheorie eine Mitte der Gesellschaft kennt und eben deren extremistischen Ränder links und rechts.
Diese Leute haben sich ja so eine Ideologie zusammenkonstruiert, die sich ja gar nicht mit der Realität auseinandersetzt. Also sie sagen ja gar nichts über uns, sondern sie konstruieren da ein Ideal, und wer davon abweicht, der ist dann also böse. Und die historische Realität wird völlig ausgeblendet. Denn man muss ja gucken, also wer hat denn bitte schön Widerstand geleistet gegen das NS-Regime? Da gab es Stauffenberg und so ein paar andere, aber das war ja eine winzige Minderheit. Im Wesentlichen waren das Arbeiterinnen und Arbeiter, und das waren Sozialdemokraten und Kommunisten. Und das ist einfach ein historischer Fakt. Deshalb ist es natürlich so, nach dem Krieg, dass unser Verband eben zu einem ganz großen Teil aus Arbeiterinnen und Arbeiter aus SPD und KPD bestand. Das nehmen Sie zum Anlass, oder haben Sie seit Jahrzehnten zum Anlass genommen, also uns zu unterstellen, wir wären dann ja wohl nicht demokratisch. Das ist natürlich vollkommener Unfug, weil wenn irgendjemand für Demokratie eintritt, dann sind es natürlich gewesen die ehemaligen Häftlinge.
So Thomas Wilms von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, zu dem inhaltlichen Problem der Benennung im Verfassungsschutzbericht. Der Rechtsanwalt Peer Stolle sieht hier aber generellen Reformbedarf.
Wenn man in einem Verfassungsschutzbericht erwähnt wird, dass dann automatisch oder dass man davon ausgeht, dass damit auch keine Gemeinnützigkeit vorliegt und dieser Verein dann die Pflicht hat zu beweisen, dass man doch nicht verfassungsfeindlich ist. Das ist enorm problematisch, weil wir wissen, wie der Verfassungsschutz arbeitet, wir wissen die Problematik, wie er politisch auch agiert in bestimmte Richtungen. Das ist allseits bekannt, das muss hier nicht wieder ausgebreitet werden, dass dem Verfassungsschutzbericht die Möglichkeit gegeben wird, allein, dass man jemand im Verfassungsschutzbericht erwähnt, dass man davon ausgeht, der ist auch nicht gemeinnützig und dieser Verein dann die Pflicht hat, seine Verfassungstreue gegenüber dem Finanzamt zu beweisen, ist hochproblematisch, und diese Klausel sollte auf jeden Fall abgeschafft werden. Man sieht es jetzt bei der VVN-BDA, zu was für Folgen das führt.
Und das ist nicht das Einzige, was Stolle fordert.
Ich fände es wichtig, dass dieser Punkt, dass dieser Katalog erweitert wird. Also solche Zwecke, also einfach klarstellen, um auch den Anwendern im Finanzamt klarzumachen, was sind eigentlich derzeit die gesellschaftlich oder von Allgemeinheit anerkannten Zwecke, wo man sagen kann, das ist Interesse der Allgemeinheit. Da geht es natürlich um sowas wie Wahrnehmung und Verwirklichung von Grundrechten, um Klimaschutz, Gleichstellung der Geschlechter, Antidiskriminierung. Das mit aufzunehmen, ist aus Klarstellungsgesichtspunkten, finde ich, auf jeden Fall notwendig. Man sollte auch sowas aufnehmen wie Förderung der Bürgergesellschaft und des bürgerschaftlichen Engagements, um deutlicher zu machen, dass Aktivierung von Bürgerinnen und Bürgern, sich zivilgesellschaftlich zu betätigen, dass das im Sinne der Allgemeinheit ist. Und darüber würde es auch möglich sein, dass halt Vereine, die halt eher so bereichsübergreifend tätig werden, also jetzt nicht nur im Bereich der Jugendhilfe oder im Bereich von Umweltschutz, auch eher als gemeinnützig anerkannt werden können. Es sollte auf jeden Fall mindestens so eine Geringfügigkeitsklausel eingeführt werden, dass halt Vereine, die halt sich zum bestimmten Teil außerhalb des Satzungszwecks, sei es auch politisch, äußern, dass das keine Probleme bereitet für die Gemeinnützigkeit.
So der Anwalt Peer Stolle. Eine Reform hatte auch Finanzminister Olaf Scholz angekündigt. Über die Pläne ist nicht viel bekannt. Kritikerinnen meinen, er beschränke damit Vereine, die sich politisch engagieren, noch stärker als bisher. Er selbst meint, er stärke sie. Stolle?
Ich weiß auch nur über die Pläne das, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Was jetzt genau der Vorschlag ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich kenne diesen Vorschlag nicht. Das Problem, was er aber anspricht oder was dabei diskutiert wird, ist, es ist derzeit so, dass politische Äußerung, politische Tätigkeit von gemeinnützigen Vereinen nur dann zum Satzungszweck, also zu der Gemeinnützigkeit gezählt werden kann, wenn es den eigentlichen Zweck betrifft. Hm. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber wenn jetzt beispielsweise ein Verein, ein Umweltschutzverein, ne, das ist ein anerkannter gemeinnütziger Zweck, wenn der sich zum Thema Umweltschutz politisch äußert, dann ist das okay, dann gehört das zum Satzungszweck, weil natürlich sämtliche von diesen gemeinnützigen Zwecken natürlich auch politisch untermauert und überformt sind. Wenn sich aber jetzt dieser Umweltschutzverein beispielsweise zu Steuerfragen äußert, ja, oder zu Fragen Gleichstellung der Geschlechter oder ähnliches, ja, dann wird gesagt, das sind allgemeine politischen Themen, dazu dürfen die sich nicht äußern, das gehört nicht mehr zum Satzungszweck und dann wird es zu Problemen der Gemeinnützigkeit. Und die Frage, ob und in welchem Umfang solchen Vereinen trotzdem Äußerungen zu allgemeinen politischen Zwecken, die über den Satzungszweck hinausgehen, gewährt werden kann, ohne dass ihre Gemeinnützigkeit in Gefahr ist. Darum geht es meines Erachtens in diesem Gesetzentwurf, ob dieser Gesetzentwurf jetzt diese Problematik eher klarstellt, sozusagen den sagt, sie dürfen sich allgemeinpolitisch äußern oder ob sie eigentlich dieses Recht zu allgemeinpolitischen Äußerungen beschränken, finde ich aufgrund der derzeitigen Diskussionen und Berichte darüber schwer einzuschätzen, aber auf dieses Problem zielt er ab und dieses Problem besteht schon jetzt. Also es gibt die Problematik bei Attac war es ja auch so und bei Campact, dass gesagt worden ist, die äußern sich nicht nur zu ihrem Satzungszweck politisch, sondern allgemeinpolitisch zu ganz vielen Themen. Und das betrifft aber auch viele andere Vereine beispielsweise auch, also so Jugendvereine, die sich halt nicht nur um kulturelle oder Jugendhilfsangebote kümmern, sondern sich natürlich auch bei politischen Fragen einmischen, beispielsweise mal einen Aufruf unterschreiben, darum geht es auch, ne? Also kann man jetzt ein gemeinnütziger Zweck auch einen Aufruf beispielsweise für eine Unteilbar-Demo oder ähnliches unterzeichnen. Das wäre ja dann Allgemeinpolitik, gehört das auch zum Satzungszweck oder nicht? Oder wenn es nicht zum Satzungszweck gehört, ist es dann trotzdem möglich, sich dazu zu äußern. Da kommt es natürlich ganz, ganz konkret auf den Gesetzestext an, aber das kann ich jetzt nicht einschätzen, in welche Richtung er jetzt eher geht, als ob diese Befürchtung, es ist eine Einschränkung, tatsächlich in dieser Form zu treffen oder nicht. Nun muss man mal abwarten, wenn da was konkret vorliegt.
Konkret vorliegen wird vermutlich erstmal nichts, denn aufgrund starker öffentlicher Kritik ist Olaf Scholz zurückgerudert und hat nach Informationen des Spiegel Ende November 2019 seine Pläne verworfen. Für Thomas Wilms von der VVN-BDA steht allerdings auch eine grundsätzliche Frage im Raum, die die Gesellschaft beantworten muss.
Es ist eben ein extremer Widerspruch. Also einerseits will Deutschland also Erinnerungsweltmeister sein. Die haben also alles ganz wunderbar aufgearbeitet. Dann gibt es also einen Aufruf nach dem anderen. Man soll sich da engagieren gegen Rechts und gegen Antisemitismus und so weiter. Nur wenn man es dann tut. Und unser Verband hat diese Aufforderung ja nicht gebraucht. Wir machen das seit 1945. Dann stellt sich raus, dass es vielleicht dann doch nicht so gemeint ist. So, und das muss man dann, fürchte ich, aber im Zusammenhang sehen mit dem Aufstieg der AfD, die ja sehr scharf also auch gegen uns arbeitet und uns versucht, uns also auszugrenzen. Ja, und in diesen letzten drei, vier Jahren ist das eben so passiert und da muss man einfach irgendwie auch einen Zusammenhang sehen, nicht vom Ministerium so direkt, aber so gesellschaftlich. Ne, der Antifaschismus, der soll jetzt doch lieber wieder, ne, den wollen wir jetzt nicht mehr haben.
Doch sollte gerade in Deutschland der Kampf gegen Faschismus eine zentrale Rolle spielen, denn
Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Und wenn es irgendetwas in Deutschland gibt, was für das gemeine Gut ist, dann ist es der Antifaschismus. Da reicht ja also jeder Blick ins Geschichtsbuch, würde ich mal sagen.
Das sagt Thomas Wilms, Bundesgeschäftsführer der VVN-BDA, gegenüber Radio Kurax in Halle. Zustimmen würde ihm damit auch Esther Bejarano. Sie ist eine deutsch-jüdische Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau und Ehrenvorsitzende der VVN-BDA. Sie hat Olaf Scholz einen offenen Brief geschrieben.
Sehr geehrter Herr Minister Scholz, seit 2008 bin ich die Ehrenvorsitzende der VVN-BDA, der gemeinnützigen Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Gegründet 1947 von Überlebenden der Konzentrationslager und NS-Verfolgten. die Arbeit der Antifa, die Arbeit antifaschistischer Vereinigungen ist heute immer noch bitter nötig. Für uns Überlebende ist es unerträglich, wenn heute wieder Nazi-Parolen gebrüllt, wenn jüdische Menschen und Synagogen angegriffen werden, wenn Menschen durch die Straßen gejagt und bedroht werden, wenn Todeslisten kursieren und extreme Rechte nicht mal mehr vor Angriffen gegen Vertreter des Staates zurückschrecken. Wohin steuert die Bundesrepublik? Das Haus brennt und Sie sperren die Feuerwehr aus, wollen der größten und ältesten antifaschistischen Vereinigung im Land die Arbeit unmöglich machen? Diese Abwertung unserer Arbeit ist eine schwere Kränkung für uns alle. Die Bundesrepublik ist ein anderes, besseres Deutschland geworden, hatten mir Freunde versichert, bevor ich vor fast 60 Jahren mit meiner Familie aus Israel nach Deutschland zurückgekehrt bin. Alten und neuen Nazis bin ich hier trotzdem begegnet. Aber hier habe ich verlässliche Freunde gefunden, Menschen, die im Widerstand gegen den NS gekämpft haben, die Antifaschistinnen und Antifaschisten. Nur ihnen konnte ich vertrauen. Wir Überlebende der Shoah sind die unbequemen Mahner, aber wir haben unsere Hoffnung auf eine bessere und friedliche Welt nicht verloren. Dafür brauchen wir und die vielen, die denken wie wir, Hilfe. Wir brauchen Organisationen, die diese Arbeit unterstützen und koordinieren. Nie habe ich mir vorstellen können, dass die Gemeinnützigkeit unserer Arbeit angezweifelt oder uns abgesprochen werden könnte, dass ich das heute erleben muss. Haben diejenigen schon gewonnen, die die Geschichte unseres Landes verfälschen wollen, die sie umschreiben und überschreiben wollen? Die von Gedenkstätten als Denkmal der Schande sprechen und den NS-Staat und seine Mordmaschine als Vogelschiss in deutscher Geschichte bezeichnen? In den vergangenen Jahrzehnten habe ich viele Auszeichnungen und Ehrungen erhalten, jetzt gerade wieder vom Hamburger Senat eine Ehrengedenkmünze in Gold. Mein zweites Bundesverdienstkreuz, das Große, haben sie mir im Jahr 2012 persönlich feierlich überreicht. Eine Ehrung für hervorragende Verdienste um das Gemeinwohl, hieß es da. 2008 schon hatte der Bundespräsident mir das Bundesverdienstkreuz erste Klasse angeheftet. Darüber freue ich mich, denn jede einzelne Ehrung steht für Anerkennung meiner, unserer Arbeit gegen das Vergessen, für ein Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, für unseren Kampf gegen alte und neue Nazis. Wer aber Medaillen an Shoah-Überlebende vergibt, übernimmt auch eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung für das gemeinsame Nie wieder, das unserer Arbeit zugrunde liegt. Und nun frage ich Sie, was kann gemeinnütziger sein, als diesen Kampf zu führen? Entscheidet hierzulande tatsächlich eine Steuerbehörde über die Existenzmöglichkeit einer Vereinigung von Überlebenden der Nazi-Verbrechen? Als zuständiger Minister der Finanzen fordere ich Sie auf, alles zu tun, um diese unsägliche, ungerechte Entscheidung der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Arbeit der VVN-BDA rückgängig zu machen und entsprechende Gesetzesänderungen vorzuschlagen. Wir Überlebenden haben einen Auftrag zu erfüllen, der uns von den Millionen in den Konzentrationslagern und NS-Gefängnissen Ermordeten und Gequälten erteilt wurde. Dabei helfen uns viele Freundinnen und Freunde, die Antifaschistinnen und Antifaschisten. Aus Liebe zur Menschheit. Lassen Sie nicht zu, dass diese Arbeit durch zusätzliche Steuerbelastungen noch weiter erschwert wird. Mit freundlichen Grüßen, Esther Bejarano.